Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen wieder einmal aus der Blümlisalp. Das Wetter ist so schön in diesem Herbst, dass wir gefunden haben, wir gehen noch mal raus. Jetzt vielleicht einmal kurze Orientierung. Wir haben es schon mal gemacht, aber die Leute, die diese Sendung vielleicht nicht sehen, wer sehen wir da hinten? So wie eine Pyramide, das ist glaube ich der Rigi, oder?
Nein, das ist der Rigi, das ist der Königsberg. Rigi, man sieht sogar die Stangen drauf oben. Und rechts...
Sie haben aber sehr, sehr gute Augen.
Ja, nein, den sieht man also gut. Also. Und dann rechts davon wären die Berner Oberländer, dann mag man es wahrscheinlich auch nicht gerade sehen. Und links davon kommt dann der Titlis und dann kommen die Thurner Alpen, dann die Schweizer Alpen und dann Glarner, der Tödi und bis zum Glernis sieht man da, das ist ein wunderschöner Ausblick und jetzt an dem schönen Herbsttag da macht man sogar also die einzelnen.
Eben, das Rot, ich glaube Rothorn heisst, wo der Name Robin West gibt, oder?
Nein, Rosenhorn.
Rosenhorn, ja.
Ja, da liegt in meiner Heimatgemeinde, Schattenalb. Der ist 3600 Meter. Den sieht man also wunderbar da vom See. Das ist auch eine Pyramide, wie der Rigi, aber natürlich ein bisschen weiter weg und viel höher.
Ja, man vergisst immer, Sie sind eigentlich Berner.
Ja, ich bin Berner. Berner, ein Haslitaler. Und da bin ich auch stolz drauf. Was immer sagen, mein Vorfahren, also väterlicherseits, auf Mutterseite, die sind alle schon bei der Schlacht bei Sempach dabei, sie haben auch pur geheissen. Aber die väterlicher Seite, die sind Ausgewanderte aus dem Württembergischen. Und die sind Pietisten gewesen, das sind also fromme, protestantische Leute. Und die sind ausgebildet worden zu Lehrern oder Diakone, also die geholfen haben in der Gemeinde und so weiter. Und die hat man nachher in die ärmsten Gemeinden Europas geschickt. So hat es geheissen. Und der ist auf Schattenhalb im Berner Oberland gekommen. Da hat es mal eine arme Gemeinde im Kanton Bern.
Das ist Ihr Urgroßvater oder Großvater?
Nein, das ist mein Urgroßvater.
Ja, ja.
Das war anfangs 19. Jahrhundert, ja. Also 1830, 1840, da in der liberalen Revolutionsbewegung.
Also vor 1848, wenn man so
will. Ja, ja, vor 1848 gekommen. Und der war in Schattenhalb bei Meiringen Lehrer gewesen, glaube 32 Jahre. Mhm. Und hat die Tochter geheiratet vom Kirchensiegerist von Meiringen und hat sich dann einbürgern lassen in Schattenhalb und hat zahlt für die Einbürgerung ein halber Jahreslohn. Da war die Welt noch in der Ordnung.
Aber ist ja jetzt noch interessant, hat man denn diesen Pietisten, die aus Deutschland gekommen sind, wie, nach welchem System, denen haben wir gesagt, du gehst jetzt nicht durch?
Ja, die sind, ja. Ein bisschen, die sind so versetzt worden, wie der katholische Kirche Pfarrer in Mönch. Ja, ja. Die haben die Disziplin gehabt, das Dienen ist das... ist die erste Pflicht und du gehst jetzt da an und du gehst da an, dann sind die gegangen.
Das kalvinistische Element, da haben sie heute noch in sich hinein, oder?
Ja, also das, ob es kalvinistisch ist, da ist anders, aber ich, das stimmt, ich bin natürlich, komme aus einer Pfarrfamilie, zwinglianische Familie, aber natürlich, die sind ja sehr stark auch prägt vom Calvin. Und der Calvin, der ist einer der grössten Theologen gewesen, also das muss man schon sagen, der hat sich also schon befasst bis zum Letzten. Also wer das liest, der muss sich den warm anziehen, wenn er dem widersprechen
will. Jetzt ist noch interessant, einer, wenn wir gerade noch bei der Familiengeschichte sind, ich glaube, einer von Ihrem Großvater war der, der dann in der Fremdenlegion war, oder?
Hast du einen Großvater? Mein Großvater hat sich, das war auch Pfarrer, hat sich unglaublich gestört daran, dass die französische, der französische Staat Fremdenlegionäre einzieht hier in der Schweiz. Illegal natürlich.
Machen es heute noch teilweise, glaube ich.
Na, ja, natürlich. Und dass die schlimmsten Kriegsschauplätze kommen. Die hat man an den schlimmsten Ort geschickt, damit man keine Franzosen opfern musste. Und keine Feldprediger haben. Der hat gesagt, das ist nicht in der Ordnung, dass man denen keine Feldprediger gibt. Und den Kampf hat er gewonnen. Der französische Staat hat dann gesagt, denen gehört ein Feldprediger. Und zwar, weil die Schweizer sind, hat es ja darunter Reformierte und Katholische gehabt. Es müssen beide sein. Und dann haben sie keinen gefunden. Und dann haben sie gesagt, gut, dann könnte er sein. Dann ist er gegangen. Darum ist mein Vater in Sidi Belabès geboren worden, also in Afrika, wo sein Vater Feldprediger war. Und er hat beide Religionen müssen betreuen, weil sie keinen Katholischen gefunden haben. Mhm. Hat er die Katholiken und die Reformierten betreut. Und mein Vater ist darum französischer Staatsbürger bis 20. Dann hätte er sich müssen entscheiden für die Schweiz, dann muss Militärdienst Pflicht kommen, oder? Dann hätte er entweder in die französische oder in die deutsche, in die schweizerische Militärdienst, und er hat sich für die Schweiz entschieden.
Haben Sie Ihren Großvater noch kennengelernt?
Nein, er war nur 2 Jahre alt, ist er gestorben.
Aber er ist bei der grossen Schlacht dabei gewesen, oder?
In Afrika, ja, ist er als Feldprediger dabei gewesen.
Das ist ja noch interessant, wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen, eben Ihre Familiengeschichte. Aus deren erklärt sich ja eigentlich vieles, dass Sie, sagen Sie es gleich mal so, Sie haben es ja nicht so gern so psychologisch hinterfragend, dass Sie heute so sind, wie Sie sind.
Ja,
oder?
Wissen Sie, die Frage ist ja so, erstens, man darf die nicht zu früh stellen, weil man beschäftigt sich immer mit sich selber. Das ist ja gar nicht wichtig eigentlich, wie man ist und was man macht, sondern wichtig ist, was man bewirkt. Das ist die guten Menschen, die schauen immer sich selber und schauen dann am Schluss, dass sie gut dastehen. Es ist gleich, was nachher rauskommt, oder? Wichtig ist, dass der Afrikaner Geld gibt, ob das nützt. Das ist eine andere Frage. Und ob es dem anderen besser geht, das tun sie gar nicht anschauen. Und jetzt muss man aufpassen, wenn man immer schaut, von wem habe ich das, woher habe ich das. Weiss man das überhaupt? Ich weiss nicht, wenn ich wäre, wenn ich einen anderen Vater gehabt hätte oder wenn der Vater nicht so alt ist. Wenn da vielleicht auch Kleinigkeiten, Jugenderlebnis und so, das hat sicher einen Einfluss. Aber dem sollte man nicht zu lange nachgrübeln. Natürlich, wenn man älter wird und kann anfangen zurückzuschauen, fängt einem das vielleicht ein bisschen an zu interessieren. Und wenn ich mal gar nicht mehr tätig bin, beruflich nicht mehr und politisch, und die Hause hocke und vor allem vom Haus raus hocke, aufs Bänkli, dann kann ich ja dann dieses Zeug machen.
Also eins wissen wir, ein Bänkli gibt es bei Ihnen, Teleblocher Zuschauer, haben Sie das gesehen? Ja, die Frage ist natürlich, wann ist das?
Weiss ich nicht, wenn ich nicht mehr mag oder man mich nicht mehr braucht. Das ist auch eine einfache Frage. An der studiere ich auch nicht rum.
Ja, aber jetzt kommt ja langsam schon wieder die Thematik, wo man sagt, jetzt sind Sie, glaube ich, 3 Jahre jetzt schon im Nationalrat, oder?
2.
2 Jahre. Kandidiert er nochmal oder nicht? Ist auch Ihrem Film hinein, kommt das ja nochmal vor.
Ja, erstens muss ich ja jetzt nicht entscheiden. Und ich meine, wenn es nötig ist oder die anderen unbedingt sagen, mal, dann muss. Und, oder ich sage nein, also jetzt, auch wenn er will, wollte ich nicht, dann muss ich jetzt nicht entscheiden. Man sollte nicht an etwas herumgrübeln, wo man nicht muss entscheiden, weil allem, was man herumgrübelt, nimmt einem Kraft weg, Denkkraft. Dann kann man etwas anderes wieder nicht machen. Man muss die Zeit ein bisschen zusammennehmen.
Schauen wir mal an. Wie gesagt, jetzt haben wir so, tun wir mittlere Bilanz ziehen. Halbzeit, Nationalrat. Wenn Sie so das heutige Klima anschauen, das wir haben im Parlament, und vergleichen, wo Sie angefangen haben, 1979, hat sich das grundlegend geändert?
Grundlegend nicht, aber es hat sich enorm verschlechtert. Erstens, das Parlament ist weitgehend ein Berufsparlament geworden. Da innen hat es einen Haufen Leute, die machen in Wirklichkeit nur das. Sie haben vielleicht noch, schon noch Geld von einem zu anderen, aber die sind vor allem in der Politik. Und die haben auch das Zeug so
gemacht. Geht das durch alle Parteien durch, oder?
Durch alle.
Ja.
Und die haben es auch so gemacht, mit so vielen Kommissionen und Sitzungen, die haben sich auch einen Haufen Sitzungsgelder und Entschädigungen gegeben, dass einer, der sonst nichts hat, jeden Tag, wo er geht, sitzen, hat er wieder Geld. Und das ist für Leute, die, also wie ich zum Beispiel, die also voll im Beruf zu Hause, ich habe ja das Leben lang Unternehmen geführt und müssen auf Bern und hat das nebenbei können machen. Das ist ein Milizparlament. Und das Wertvolle, das wir eingebracht haben, ist nicht das, was wir in der Kommission gehört haben von der Verwaltung, sondern das, was wir von außen eingebracht haben. Und heute ist das, sind Parlamentarier weitgehend abhängig von der Verwaltung, weil sie es auch nicht anders wissen. Und die erklärt es und dann sehen sie es ein, dann machen sie es. Am schlimmsten ist der Ständerat. Der ist also am schlimmsten in dieser Beziehung. Der ist auch die Verwaltung hat, auch die, wenn er eine Vorlage muss bringen, immer schauen, zuerst in den Ständerat. Das stimmt am meisten zu, oder? Der Nationalrat ist ein bisschen lebiger, diskutiert noch ein bisschen mehr. Aber wir haben ein Berufsparlament bekommen, obwohl das Volk einmal klar gesagt hat, wir wollen keine höhere Entschädigungen für das Parlament, wir wollen kein Berufsparlament, dann eine Volksabstimmung. Wir haben dort ein Referendum gemacht. Den Studenten von St. Gallen, die ich auch unterstützt habe, Und da hat das Volk etwa mit 75% gesagt, das wollen wir nicht. Aber sie haben es gleich fertig gebracht. Und das Schatt, das ist kein Gegengewicht mehr zu der Verwaltung.
Wer ist denn? Sie sagen ja immer, da haben sie jetzt schon ein paar Mal gebracht, die Verwaltung ist eigentlich die dominante Kraft. Wer ist denn die Verwaltung? Gibt es auch irgendeinen Kopf in der Verwaltung?
Ja, das ist also der Bundesrat, wo die Geschäftsbeamten machen lassen.
Also sind eigentlich Geschäftsbeamte sind die Stachelfiguren, oder?
Ja, die haben natürlich hinten dran. Das ist ja in der Bürokratie so. Das ist ein Apparat. Und in einem Unternehmen, wenn sie ein Unternehmen müssen weiterführen und sie müssen sie in die Hände nehmen, müssen sie zuerst die Chefin auswechseln, damit sie in eine andere Richtung überkommen. Da tut doch nie ein Bundesrat die Chefin auswechseln. Bis sie hier einen ausgewechselt haben, habe ich erlebt dort beim Bundesanwalt, der dafür ein Theater ist, oder? Und sie müssen froh sein, wenn einer pensioniert ist, können sie einen nie tun. Aber die, und das ist auch eine Mentalität, die tragen das Zeug im Bundesrat und der Bundesrat trägt es weiter. Und die haben natürlich eine grosse Macht. Die haben von morgen bis zum Abend Leute, die das arbeiten. Wir tun ja das so nebenbei machen, oder? Aber es macht nicht so viel, wenn wir von außen einen anderen Geist einbringen. Und ich überlege mir, ich habe noch keinen Schluss, aber man sollte, glaube ich, ansetzen und sagen, es darf nicht mehr Entschädigung geben für einen Parlamentarier als ein Drittel von einem Jahreslohn. Jetzt kommt darauf an, was ein Jahreslohn ist. Damit er noch zwei Drittel muss im zivilen Leben arbeiten und etwas mitbringt, was gegen die Bürokratie ist, sollte mal. Also wenn ich ein kritischer Journalist wäre, würde ich mal in eine Debatte hinhocken. Eine organisierte Debatte, das sind die meisten. Das ist unglaublich, da kommt jeder führen. Das wird dann verteilt. Einen Tag früher müssen sie bekannt geben, wer dort tritt, wie viele Minuten jede Fraktion hat. Dann jeder Sprecher, du kannst 3 Minuten, du kannst 5, du kannst 2. Dann wird das abgegeben von und in einer Schuhschachtel gemistet. Dann gibt es eine Reihenfolge. Und da geht jeder, unabhängig von dem, was der vom Vertrag gesagt hat, geht einfach etwas
kommen. Es gibt gar keine Replik mehr. Los, gar nicht auf den anderen. Ja.
Ich habe mal Leute, ich tue ja immer ohne Papier reden, oder? Dann habe ich mal umgegeben, ziemlich scharf. Und hat gedacht, so, jetzt müssen sie replizieren. Der nächste, der kommt, kann nicht replizieren. Der liest wieder etwas ab. Also, das ist gleich, was der vorne dran gesagt hat. Und dann haben sie neu da jetzt so. Im modernen 79 hat es das noch nicht gegeben. Da hat jeder vorne dran so einen Laptop, einen Bildschirm, oder? Jeder auf dem Platz vorne steht. Ich bin einer von den wenigen, der das nicht hat.
Also, Sie haben keinen?
Nein, ich habe keinen. Ich kann es gar nicht bedienen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber ich sehe ihn von hinten. Ich gucke ja zu oben, sehe ich in die Bildschirme. Das ist ja furchtbar, was da jeder den ganzen Tag ablässt. Aber da weiss zu Abend doch einer nicht, was das ist. Und es hört natürlich auch praktisch niemand zu, was die sagen. Und da hat es Worte, wenn so wie Volksinitiative, habe ich das mal abgelöst. Wenn 40 gehen reden, 25, die gleichen Sätze, die gleichen Worte, die gleichen Zahlen und alles, wo ich auch gerade weiss, wo sie es abgeschrieben haben. Und das ist so eine sterile Atmosphäre, darum sage ich, das Parlament hat sich selber kastriert. Das haben sie alles selber gemacht. Das muss nicht so sein. Und das hängt damit zusammen, dass die Parlamentarier einen Haufen von dem leben. Und wenn die zurücktreten, das ist dann anders, gibt das für die so ein Loch, weil die haben ja keine andere Beschäftigung, ist ja klar, weil sie sind ja außen dran. Und das dürfte es nicht sein. Und jetzt sagt man, ja, bei dieser starken Belastung kann einer ja nicht mehr arbeiten. Was ja stimmt, wo ja siehst, ich sehe es ja in unserer Partei. Der Walter Frey musste zurücktreten, weil er das mit dem Beruf nicht mehr vereinbaren konnte. Der Rest war der Schwuler, nicht vereinbaren, oder? Das hängt doch damit zusammen, dass der Bürokratenbetrieb zeitlich so eine Beanspruchung ist. Und da muss die haben sich Belastung selber gemacht. Das ist ja in der Bürokratie so. Es arbeiten ja alle. Sie liegen nicht rum.
Und sind am Abend auch müde,
ja? Ja, sie sind auch müde, weil sich alle miteinander selber beschäftigen. Oder? Dann beschickt man Papier umeinander und macht Sitzungen. Und was da Papier verschickt wird, das kann ja einer gar nicht lesen. Man hat ja gesagt, mit dem mit dem Computer gäbe es dann weniger Papier. Das muss man ja dann auch ausdrucken und schauen und lesen. Und also.
Also ganze Regenwälder, die da.
Ja, man sollte. Also das sind alles nur Ideen, die radikale. Also zum Beispiel den Laptop verbieten im Ratssaal. Dann müssen die mal alle hören. Zweitens, es dürfte niemand mit einem Papier dort führen. Nur die, die können entgegnen. Da gibt es schon mal eine spontanere Diskussion. Am Anfang, als ich auf die Bär kam, war es noch so, wenn einer geredet hat, hätte man die Hand aufheben und geantworten.
Das Zwischenrufen.
Aber seit natürlich, ja, Zwischenrufen, seit natürlich auch, sind nur die gegangen, die können antworten. Heute gehen die können etwas ablesen.
Ja.
Und die keinen Bezug haben.
Interessant ist ja, klimatisch hat sich das geändert. Sind, glaube ich, heute alle Parlamentarier per Du miteinander. Das hat
ja
früher
ja,
auch nicht
ist auch, ja, das ist auch so. Dass alle sind per Du und jetzt, wenn halt das so ist, halten wir sich halt an.
Also Sie sind also, mit jedem per Du,
wenn Sie denken, ich bin doch viele Jahre mit dem Bodemann, mit dem Hubacher im Parlament gewesen. Mit dem Herr Hubacher bin ich heute noch per Sie. Mit dem Herr Bodemann in nachher, denn also wo schon, wo wir beide nicht mehr im Parlament waren, haben wir mal einen Abend per Du gemacht. Aber sonst sind wir immer per Sie gewesen. Und man ist mit ganz wenigen Parlamenten, also mit der eigenen Fraktion, ist man per Du gewesen. Aber sonst ist man per Sie gewesen und dann mit einem Einzelnen hat man es abgebaut. Die meisten sind dann mit den Journalisten per Du. Und da bin ich dann nicht, also da mache ich nicht mit, weil die Distanz sollte einfach noch ein bisschen da sein. Es ist auch gleich eine grössere Distanz.
Aber Parlamentarier sind auch mit allen Bundesräten per Du zum Beispiel?
Also ich nicht. Aber ich bin mit den Bundesräten per Du, wo ich natürlich im Bundesrat war, das ist klar, untereinander ist man dort per Du. Und zweitens mit den Parlamentariern, die ich im Parlament war. Also der Schneider Ammann ist ja, mit dem bin ich nicht im Bundesrat gewesen, der ist erst nachher gekommen. Aber im Parlament bin ich mit ihm gewesen und dort in dieser Eigenschaft per Du. Aber mit der Frau Sommaruga bin ich nicht per Du. Obwohl ich mit ihr im Parlament da war. Aber im Parlament war man da noch nicht automatisch per Du.
Jetzt ist ja ein altes Thema, das wir auch in dieser Sendung haben, die berühmte Stilfrage. Das kommt ja auch im L'Expérience Blocher, wird das thematisiert. Man hat das Gefühl, die SVP ist in den Plakaten wieder ein mühsamer geworden, wieder auch schon. Täuscht der Eindruck?
Nein, das ist richtig. Man muss sehen, wir sind in den 70er, 80er Jahren eine Partei gewesen vor dem Untergang. Wir hatten unter 10%, 9,9% hatten wir im 75, das war der Tiefpunkt. Und ich habe ja die Zürcher Partei das Präsidium übernommen, im 77. Ja. Und dort mussten wir zuerst eine Erklärung machen vom Kurs und dann müssen sie den Kurs rausbringen. Eine konservative Partei, eine liberal-konservative Partei, wie wir sind. Wir haben keine Freunde in den Zeitungen. Ganz verrückt war es bei Mehrwert im Anfang 90er Jahre. Da sind wir zu Tode geschwiegen worden. Unglaublich, weil da also die Journalisten mir leid und die haben sich an den Finger wund geschrieben für den blöden EWR, auch wenn es noch andere Meinung gewesen wäre. Das war einfach so eine Massenhysterie ja. Und ein Zeitgeist. Und wer da dagegen war, der hat man einfach zu Tode geschwiegen. Und was machen sie, dass sie nicht zu Tode geschwiegen werden? Sie müssen provozieren, hervorrufen, provokieren. Und wenn sie ein Plakat machen, wo das macht, hervorrufen den Gegner, dann können sie Diskussionen in Gang bringen. Man kann sie nicht mehr zu Tode schweigen.
Ist ja von Ihnen ausgekommen,
die These. Also zum Beispiel, wir haben da die Zeit, wo das angefangen hat mit der zunehmenden Kriminalität. Wo einfach die Richter kleine Strafen gegeben, keinen rechten Strafvollzug, Männer Frauen abgestochen haben in den Parkhäusern und so weiter. Und haben wir gesagt, wir haben einfach eine Kuscheljustiz. Da schon. Und aber es hat niemand gehört. Dann haben wir gesagt, das haben wir den Linken und den Netten zu verdanken. Und haben einen Mann gezeigt, der mit dem Messer also auf eine Frau losgeht.
Weltberühmte
Messerstecherin. So gesagt, das ist ja furchtbar, der Stil. Dann war es ein ganz gutes Plakat gewesen.
Ist er von Ihnen gekommen?
Sie hat gesagt, nein, da macht man nie einen alleine. Wir haben auch zusammengesessen und da muss eine Alternative vorlegen. Da macht der Werber macht das, oder? Der Abächerli dort mal. Und dann haben wir das gewählt und gesagt, wir müssen die Diskussion in Gang bringen. Wir haben das, die Linken waren sowieso auf dieser Seite, aber auch bei den Bürgerlichen, da sind die Netten. Eben, und das hat natürlich
eine enorme
Diskussion gegeben.
Er gehört es auch nicht gern. Das ist sogar, glaube ich, der Franz Hohler, der geistige Vater von dem Spruch, oder?
Richtig. Also animiert hat er uns, weil er hat einen Song. Sie sind alle so nett. Sind die Bären alle so nett? Er macht sich lustig über die Netten. Und es stimmt auch. Die Netten sind ja angenehm, sie sind eben nett. Aber der, der nur nett ist, der bewegt nichts mehr, der stößt dann nicht mehr an. Man muss ja auch den Mut anstoßen. Und da haben wir das müssen machen mit so einem Inserat. Heute sind wir die grösste Partei in der Schweiz. Zweitens, heute wird man nicht mehr hier geschwiegen, sondern diskutiert. Massiv in der Zeitung wird da diskutiert, sodass wir nicht mehr müssen provokieren, sondern Argument bringen. Nicht, dass unsere Meinung in der Presse geteilt wird. Die Journalisten sind mehrheitlich links.
Das ist so.
Und Fernsehen auch sowieso. Aber also sind sie nicht für unsere Positionen. Aber sie diskutieren sie, das lange.
Sie haben mal etwas Interessantes gesagt, ganz am Anfang, wo wir angefangen haben mit Tele Blocher. Und das hat mich immer fasziniert. Ihr Vorbild war eigentlich die Benetton-Kampagne. Das würde man jetzt gerade mit der SVP gleichsetzen, oder?
Ja, gut, also Vorbild.
Oder, ja.
Ja, ich meine, der Benetton hat die gleiche Botschaft gemacht. Er hat gesagt, ich muss die Aufmerksamkeit erregen für meine Produkte. Und das kann man ja verschieden machen. So weit sind wir nicht gegangen wie der Benetton, oder? Aber wir haben auch müssen sagen, jetzt müssen wir die Aufmerksamkeit erregen oder wir müssen etwas machen, das zum Denken Anlass gibt. Also auf dem bleiben wir, zum Denken Anlass geben. Also das berühmte Plakat war das mit dem schwarzen Schaf.
Ja, das war sogar ein New York Times Titel.
Ja, das ist klar. Wir haben symbolisiert, es gibt weiße und schwarze Schafe. Wir haben das nicht erfunden, sondern das ist eine Weisheit, wo man sagt, er ist schwarze Schaf in der Familie, er ist schwarze Schaf in der Klasse. Ja, das ist halt schwarze Schaf in der Firma. Das heisst, das ist der, der nicht recht tut und der, der... Und das haben wir symbolisiert, das ist der kriminelle Ausländer. Der muss gehen, aber die weißen Schafe, die haben wir auch gezeigt, die sollen bleiben. Und das war ein hervorragendes Plakat. Mit dem haben wir auch Dings gewonnen, mit dem haben wir auch die Ausschaffungsinitiative, die Mehrheit im Volk gewonnen. Und das sind gute Aussagen, oder? Das sind symbolisierende Aussagen. Und das hat einen grossen Lärm gegeben. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, die vergleichen die Ausländer mit Schaf. Oder Menschen mit Schaf. Oder, nein, das schwarze Schaf.
Das ist ein Schwarzer.
Ja. Oder irgend so etwas. Und das weiße Schaf ist ein Weiss. Und der Zeug. Da können Sie jetzt immer unterschieben, aber das sind ja alles einfach bösartige Aussagen, damit man nicht über die Sache muss reden. Aber das müssen Sie eben auch in Kauf nehmen.
Also, sind wir mal in eine ganz andere Linie gegangen, nämlich in die Werbewelt, haben wir ein bisschen das Denken mal beleuchtet. Das war eine interessante Sendung, eine weitere Sendung. Haben Sie für die nächsten Wahlen schon irgendetwas im Hinterkopf, oder?
Nein.
Also, jetzt haben Sie einen neuen Wahlkampfleiter, einer aus dem Kanton Bern.
Ja.
Der ist ja nicht so, sag jetzt mal, durch die harte Zürcherschule geprägt worden.
Aber wir haben heute keine Differenzen mehr. Das war ja nie Bern-Zürich, sondern das waren die Tonangebenden in Bern. Die haben hier in der grossen parteipolitischen Auseinandersetzung in den 80er Jahren, Zimmerli, Reichen und so weiter, haben die wollen, dass wir eine liberal-progressive Partei werden. Also eine Linke. Wie sie gesagt haben, wir haben in den 70 Jahren die Wahlen verloren. Also gehen wir auf etwas ganz anderes. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Wir Zürcher haben gesagt, wir sind eine liberale, konservative Partei. Nicht, weil das Erfolg hat, sondern weil wir das ein richtiges Gedankengut finden. Die sind dann auch zu der Schweiz gestanden, zu der Unabhängigkeit. Die haben bei der EWR EU eine Frage hat der Reichen und Zimmerli wollen in die Europasache, natürlich mit allen Bündner SVP, Frau Wittmer-Schlumpf, da ist natürlich, die sind erst, also ursprünglich Demokraten, das sind ja Linksabspaltungen gewesen, wo wir diesen Kurs klar gehabt haben, oder? Ist es klar gewesen, den vertreten wir jetzt. Und jetzt die Berner, die sind voll auf dieser Linie. Voll, wir haben also keine Differenzen mehr. Weil natürlich ist ein anderer Kanton, eine andere Mentalität, das muss auch sein. Ein Zürcher ist kein Berner und ein Berner ist kein Wattländer und Wattländer kein Genfer. Das ist ja schön am Föderalismus. Und jeder hat ein bisschen einen eigenen Stil. Aber in der Grundfrage haben wir die Sache bereinigt. Und jetzt natürlich sowieso, wo es ja die Parteispaltung hat mit der BDP, da sind ja die, im Grunde genommen wieder die alten Demokraten, die eigentlich nie recht zu uns passt, entweder. Wieder gegangen im Bündnerland und im Glarnerland.
Also, Christoph Blocher, herzlichen Dank für die Ausführung. Das war eine weitere Sendung von Tele Blocher. Wir sehen uns natürlich wieder nächste Woche, wenn das Jahr langsam zu Neige geht. Gute Zeit und bis bald.